Liebe Zuhörer unseres Radios, von bekennenden evangelischen Christen wurde das Jesusbuch von Papst Benedikt, so habe ich in einer Pressemitteilung gelesen, sehr gelobt. Wir sind bei der Auslegung dieses Buches, passt vielleicht insofern natürlich auch als gut zu den Besuchstagen des Papstes in unserem Land, und werden ein Kapitel abschließen, nämlich das Verhalten des Herrn im Abendmahlsaal, die Fußwaschung, und hoffen dann in der nächsten Woche beim vierten Kapitel das hohe priesterliche Gebet Jesu fortfahren zu können. Am Ende dieses Abschnitts schaut der Papst nur auf ein letztes Detail des Fußwaschungsberichtes. Nachdem der Herr dem Petrus die Notwendigkeit der Fußwaschung erklärt hat, antwortet dieser: Wenn es so sei, dann soll er ihm nicht nur die Füße, sondern auch Hände und Haupt waschen. Die Antwort Jesu ist wieder rätselhaft. Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Was bedeutet das? Das Jesuswort setzt offenbar voraus, dass die Jünger, als sie zum Mahl gingen, ein Vollbad genommen hatten und jetzt bei Tische nur noch einer Fußwaschung bedurften. Es ist klar, dass Johannes in diesen Worten einen tieferen symbolischen Sinn sieht, den zu erkennen nicht leicht ist. Halten wir zunächst fest, dass die Fußwaschung, wie wir gesehen haben, nicht nur ein einzelnes Sakrament bedeutet, sondern das Ganze von Jesu Heilsdienst ist. Er nennt es dann der Papst das Sakramentum seiner Liebe, also so das Wesen eigentlich dessen, was Christus getan hat, zeigt es auf. Er, der allmächtige Gott, kniet sich vor seinem Geschöpf nieder und wäscht ihm die Füße. Das ist ja der Dienst am Kreuz, die völlige Hingabe seiner selbst. Sklavendienste waren das damals. Der römische Cäsar, der Kaiser Caligula, hat, um die Senatoren zu demütigen, ihnen einmal befohlen, dass sie ihm die Füße waschen sollten. Also es war Sklavendienst. Das war eine Beleidigung für einen freien römischen Bürger, das ihm abzuverlangen. Und Christus hat es freiwillig für uns getan. Es ist seine Liebe, in der er uns im Glauben eintaucht und die das wahre Bad der Reinigung für den Menschen ist. An dieser Stelle gewinnt die Fußwaschung über ihre wesentliche Symbolik hinaus doch noch eine konkretere Bedeutung, die auf die Praxis des Lebens in der frühen Kirche verweist. Was ist das? Das vorausgesetzte Vollbad kann nur die Taufe meinen, mit der der Mensch ein für alle Mal in Christus eingetaucht ist und seine neue Identität des Inseins in Christus erhält. Dieser grundlegende Vorgang, durch den wir uns nicht zu Christen machen, sondern zu Christen werden durch das Handeln der Kirche, ist unwiederholbar. Aber er bedarf im Leben der Christen für die Tischgemeinschaft mit dem Herrn doch immer wieder einer Ergänzung, der Fußwaschung. Dann wieder die Frage, was ist das? Und was der Papst jetzt schildert, sagt er, ist keine unbestrittene, sichere Antwort darauf, sondern eher ein Versuch. Mir scheint doch, dass der erste Johannesbrief uns auf die rechte Spur führt und uns zeigt, was gemeint ist. Dort lesen wir: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Zitat Ende. Weil auch die Getauften Sünder bleiben, brauchen sie das Bekenntnis der Sünden, das von allem Unrecht reinigt. Das Wort reinigen stellt den inneren Zusammenhang zur Fußwaschungsperikope her. Die gleiche aus dem Judentum kommende Übung des Sündenbekenntnisses ist auch im Jakobusbrief bezeugt. Dort heißt es, bekennt einander die Sünden, Jakobus 5,16. Ebenso in der Didache, das ist die 12-Apostel-Lehre, die um das Jahrhundert nach Christus entstanden ist. Dort steht: In der Gemeinde sollst du deine Sünden bekennen und am Tag des Herrn sollt ihr zusammenkommen, Brot brechen und danken, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habt. Franz Musner sagt dazu im Anschluss an Rudolf Knopf: An beiden Stellen ist ein kurzes, öffentliches Einzelbekenntnis gedacht. Ein kurzes, öffentliches Einzelbekenntnis gedacht, also Beichte vor der ganzen Gemeinde. Sicher darf man in diesem Sündenbekenntnis, das jedenfalls im Einflussraum des Judenchristentums zum Leben der frühchristlichen Gemeinde gehörte, nicht das Bußsakrament in dem suchen, wie es sich im Lauf der Geschichte in der Kirche ausgeprägt hat, aber sehr wohl eine Stufe dazu. Das heißt, von Anfang an hat es dieses Bekenntnis gegeben. Und deshalb kann man auch nicht darüber einfach so hinweggehen und es streichen. Letztlich geht es darum, Schuld darf nicht im Stillen in der Seele weiterschweren und sie so von innen her vergiften. Sie braucht Bekenntnis. Durch das Bekenntnis tragen wir sie ans Licht. Halten sie in Christi reinigende Liebe hinein. Im Bekenntnis wäscht der Herr immer neu unsere schmutzigen Füße und bereitet uns für die Tischgemeinschaft mit ihm. Auf das Kapitel über die Fußwaschung insgesamt zurückblickend können wir sagen, dass in dieser Gebärde der Demut, in der das Ganze von Jesu Lebens- und Todesdienst sichtbar wird, der Herr vor uns steht als der Knecht Gottes, als der, der für uns der Dienende geworden ist, der unsere Last trägt und uns so die wahre Reinheit, die Gottfähigkeit schenkt. Im zweiten Gottesknechtslied bei Jesaja steht ein Satz, der in gewisser Weise die Grundlinie der johannäischen Passionstheologie vorwegnimmt. Bei Johannes ist ja der Tod am Kreuz Verherrlichung, Doxa vom Griechischen. Und deshalb verweist der Papst auf diesen Text bei Jesaja. Der Herr sagte zu mir, du bist mein Knecht und in dir werde ich verherrlicht werden. In dir werde ich verherrlicht werden. Doxasthesomai im Griechischen. Auf diesen Zusammenhang zwischen dem Knechtsdienst und der Herrlichkeit kommt es in der ganzen Passionsgeschichte des heiligen Johannes an. Dort heißt es ja auch immer wieder, auch zum Beispiel bei Petrus, als Christus ihm die Passion vorhersagt, damit deutete er an, durch welchen Tod er ihn verherrlichen würde. Tod ist bei ihm Verherrlichung. Man muss sich mal vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Gerade in Jesu Abstieg, in seiner Erniedrigung bis ins Kreuz, scheint die Herrlichkeit Gottes auf, wird Gott und in Gott Jesus verherrlicht. Eine kleine Szene sozusagen am Palmsonntag bei Johannes, man könnte es sagen, die johannäische Fassung der Passionsgeschichte, der Ölberggeschichte, fasst dies zusammen. Jetzt ist meine Seele erschüttert, sagt der Herr. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich an diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde ihn verherrlichen. Also Sie merken, so in der Stunde der Passion geht es um die Verherrlichung. Die Stunde des Kreuzes ist die Stunde von Gottes und von Jesu wahrer Herrlichkeit. Das ist natürlich die andere Sichtweise auf die Passion hin, die aber dringend notwendig ist, eine Ergänzung zu den Synoptikern, das heißt zu Matthäus, Lukas und Johannes, wo sozusagen reflektiert wird auf die Früchte der Kreuzigung. Ich habe versucht, das auch gestern in der Predigt ein bisschen darzulegen, was das eigentlich für uns bedeutet hat, nämlich die Erlösung, die Türen des Paradieses sind wieder geöffnet, der tiefe Friede, der vom Kreuz uns zukommt. Es ist vollbracht, es ist alles vollbracht. Die Kirche ist damit gegründet worden. Aus der Seite des sterbenden Christus strömen die Sakramente der Kirche, Taufe, Eucharistie. Die Mutter Jesu wird uns geschenkt. In Johannes werden wir alle uns ihr anvertraut. Also das müssen Sie mal überlegen, was da am Kreuzigungsgeschehen auf Golgotha alles passiert ist. Deshalb so diese andere Sicht von Johannes her sozusagen von oben her die Erlösung mit all ihren vielfältigen Aspekten, die sie eben beinhaltet. Es segne, heile und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.